Mir reicht's.
Das ist mein Thema. Mir reicht's. Ich gebe.
Ich habe diesen Spruch auf einer Kaffeetasse entdeckt. Mir reicht's, ich gebeten. Und dann habe ich mir dieses T-Shirt besorgt und bin da ein bisschen mit durch die Gegend gelaufen und habe doch viel Reaktionen gehört und bin mit vielen ins Gespräch gekommen. Mir reicht's, wenn die schlimmen Nachrichten über Tageszeitung, Internet oder Fernsehen nicht abreißen wollen und ich hilflos mit ansehen muss, weil ich selbst nichts ausrichten kann. Mir reicht's. Mir reicht's, die vielen Inhalte, die ich mit meinem begrenzten Verstand gar nicht prüfen kann, ob sie stimmen oder so viele Fake News da sind. Mir reicht's. Mir reicht's. Mir reicht's bedeutet, ich habe genug. Es reicht mir, oder es kann bedeuten, ich kann einfach nicht mehr, ich will nicht mehr. Mir reicht's, das drückt so die Grenze der Geduld oder der Belastbarkeit aus und signalisiert auch, dass ein bestimmter Zustand nicht mehr toleriert wird. Mir reicht's. Mir reicht's, drückt Belastbarkeit und Schwierigkeiten auf. Und dann sagen wir Menschen, nicht vielleicht mit der Wucht, vielleicht etwas mit ostfriesischem Testament, das geht ja alles nicht so heftig. Mir reicht's. Habe ich oft gehört und habe ich auch manchmal selber gesagt. Aber der Satz geht ja weiter. Mir reicht's, ich gebeten. Je länger, je mehr ich darüber nachdenke, desto spitzenmäßiger finde ich diesen Satz. Mir reicht's. Und ich hau nicht ab und schlag nicht auf den Tisch. Ich brülle nicht rum. Verzage nicht, mir reicht's, ich gebeten. Wie wäre das, wenn wir das alle mehr und mehr tun? Wenn die Not auf der Welt uns sprachlos macht und wir weiter nicht mehr wissen, wenn wir so vieles bezweifeln und ins Sorgen bringt, lasst uns beten gehen. Oder wenn wir ganz einfach ausgepowert sind, mit dem Glauben immer mehr abnimmt und Zweifel beginnt. Wenn wir mit bestimmten Dingen unzufrieden sind und nichts verändert sind, mir reicht's, ich gebeten. Die ersten Christen, die allerersten Christen, so wird uns in der Heiligen Schrift überliefert, werden nicht Christen genannt. Sie werden nicht Christen genannt. Drei Aussagen haben wir in der Heiligen Schrift, wie die Christen zuerst genannt werden. Erstens Jünger, Jünger. Sie verstanden sich nach Matthäus 28, Vers 19 als Jünger. Darum geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völkern. Auch Apostelgeschichte 6,1 und 9,2. Zweitens, wie werden die Christen noch zuerst genannt? Und das drückt ja immer eine Priorität aus, was denen besonders wichtig war. Sie werden Anhänger des neuen Weges genannt, die Wegemenschen. Apostelgeschichte 9,2. Und jetzt wohl das Wichtigste, wie die Christen zu Anfang genannt wurden. Sie nannten die, die Jesus nachfolgten, die den Namen anruften. Dadurch wurden sie bekannt, die den Namen anruften. Apostelgeschichte 9, 14 und 1. Korinther 1, 2, die den Namen unseres Herrn anrufen. Der Name der ersten Christen, das waren die Leute, die den Namen anrufen, also beteten. Das war ihre typische Kennzeichen. Und wie, wisst ihr, wie die Baptistenhäuser vor Jahren noch hießen? Gebetshäuser hießen die. Gebetshäuser. Da war auch die Tradition des Betens außerordentlich hoch. Nun lese ich den Predigttext aus Lukas 11, 5 bis 13. Jesus sagte zu seinen Jüngern: Stellt euch vor, einer von euch geht mitten in der Nacht zu seinem Freund und bittet: Lieber Freund, leih mir doch drei Brote. Ich habe gerade Besuch von auswärts bekommen und ich kann nichts anbieten. Würde da der Freund im Haus wohl anrufen: Lass mich in Ruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht gerade aus Freundschaft aufsteht und es ihm gibt, so wird er es doch wegen der Unverschämtheit jenes Menschen tun und ihm alles geben, was er braucht. Und ihm alles geben, was er braucht. Deshalb sage ich euch, bittet und ihr werdet bekommen. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und ihr wird euch aufgetan, denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird aufgetan. Jetzt sagt Jesus weiter: Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn es um ein Ei bittet? So schlecht ihr auch seid, ihr wisst doch, was euren Kindern gut tut, und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die darum bitten? Dieser Text kommt aus dem Lukas-Evangelium. Und Jesus erklärt seinen Jüngern das Beten. Und als er aufgehört hat zu erklären und aufgehört hat zu beten, sagt einer seiner Jünger: Herr, lehre uns beten. Herr, lehre uns beten. Die Sehnsucht war so groß bei den Jüngern, als sie Jesus beten sahen, wie nah sein Kontakt zu Gott war. Und das wollten sie auch unbedingt erleben. Darum sagen: Wir wollen so beten wie du, Jesus. Lehre uns beten. Ganz zu Anfang beginnt Jesus mit dem Kapitel zunächst mit dem Vater unser. Dieses Vater unser kennen wir ja, ein großes, weltumspannendes Gebet. Und wir beten es sehr oft und das ist auch gut so. Und Jesus sagt zu dem Gebet: geht in Kämmerlein und schließt ab und dann betet Vater unser. Das ist mehr so für den persönlichen Bereich. Und das ist gut so. Und im Anschluss dieser Erklärung über das Vaterunser hält Jesus eine kleine Rede über das Gebet und erzählt diese kleine Rede in zwei Gleichnissen, zwei kleinen Geschichten. Die erste Geschichte beginnt so: Stellt euch vor, es geht um eine Vorstellung, stellt euch was vor. Ihr habt einen Freund. So beginnt Jesus die Geschichte über das Beten. Stellt euch vor, ihr habt einen Freund. Stell dir das vor, du hast einen Freund und eine Freundin. Das ist etwas Wunderbares, so etwas zu haben. Wohl dem Menschen, der sagen kann: Ich habe einen Freund, ich habe eine Freundin. Das ist heil, heil, moi. So what to have. Einen Freund und eine Freundin. Ich habe mir so überlegt, was ist denn das Allerwichtigste bei der Freundschaft? Das alles Das Allerwichtigste ist bei der Freundschaft ist, dass man sich verlassen kann. Dass man sich absolut verlassen kann auf seinen Freund, auf seine Freundin. So wie in dieser Geschichte, so wie in dieser Geschichte. Mitten in der Nacht macht sich da einer auf dem Weg. Und es sind seine Vorräte ausgegangen, er hat nichts. Und wisst ihr was, das ist ganz, ganz, ganz schlimm, dass er nichts hat. Da gibt es nämlich in der orientalischen Gegend, wo Jesus ja auch lebte, ein heiliges, großes Gebot der Gastfreundschaft. Es ist unglaublich schlimm, einen Gast, der kommt, nichts bewerten zu können. Das ist eine wirkliche Katastrophe. Bei uns ist es ja nicht so schlimm, da gehen wir in eine Kühltruhe oder gehen zur Tankstelle und kaufen etwas. Aber das alles war ja gar nicht da. Die Katastrophe beginnt für einen Menschen. Ein Besuch kommt, wahrscheinlich auch ein Freund, und er kann nichts anbieten. Das ist die Situation. Und darum geht er los. Diese Not macht ihn in Bewegung. Er geht zu seinem Nachbarn, zu seinem Nachbarn. Der ist wohl auch sein Freund. So Nachbarn können ja auch Freunde sein. Und was macht er? Er macht einen, verzeiht, dass ich das so sage, einen Höllenlärm. Vielleicht war das auch ein Christenlärm. Er macht einen Lärm. Ihr müsst euch so die orientalischen Häuser von damals, vor 2000 Jahren, vorstellen. Zur Straße hin gab es nur eine Tür, die in der Regel mit einem schweren Balken verriegelt war. Und nun versucht er, die Tür zu öffnen. Und er macht einen richtigen Lärm dabei. Das Haus besteht nur einem Raum, in dem die ganze Familie schläft. Wenn jemand mitten in der Nacht die Tür aufwuchtet, werden alle geweckt. Die Frauen regen sich auf, die Kinder kriegen Angst und das Baby schreit. Schlimm die Situation. Und trotzdem, der Freund will helfen, ganz einfach, weil er sein Freund ist. Stellt euch vor, ihr habt einen Freund. Und ich glaube, dass Jesus dieses Gleichnis, stellt euch vor, ganz auf Gott hin münzt. Stellt euch vor, euer Gott im Himmel ist so ein Freund. Wir haben das ja im Lied gesungen, welch ein Freund ist unser Jesus. Und Jesus will damit sagen, auf diesen Freund im Himmel und Jesus ist absolut Verlass. Zweifelt nie, darauf ist Verlass. Ich habe mich gefragt, warum lässt der Mann in unserer Geschichte, der so heftig klopft, warum scheut er keine Mühe? Was treibt ihn dazu an? Was ist seine Motivation? Mitten in der Nacht holt er den Nachbarn aus dem Bett. Für wen und was? Braucht er vielleicht Aspirin wie für Kopfschmerzen? Braucht er Gewürze für seine Pizza? Braucht er das für irgendwelche persönliche Probleme? Was ist seine Motivation? Aus welchem Anlass klopft er so? Warum geht es denn, ich will es mal ruhig so nennen, um dieses Spektakel? Da steht in der Bibel die Antwort, die mich sehr, sehr getroffen hat, bewegt hat, motiviert hat, Unglaubliches in mir ausgelöst hat. Was seine Motivation ist, warum er so klopft, da steht, mein Freund ist hungrig. Mein Freund ist hungrig. Kennst du jemanden, einen Freund, der hungrig ist, keine Arbeit, krank, unzufrieden, ehegeschieden? Kennst du einen Freund, der hungrig ist? Das ist das eigentliche Motivation, das so in der Bibel steht. Mein Freund ist hungrig. Und das Problem des Bittstellers heißt so, Ich habe nichts für ihn. Ich muss ihm doch was geben. Mein Brotkorb ist leer. Er bittet für seinen Nächsten. Genau das will Jesus durch diese Geschichten zeigen, über den Sinn der Fürbitte. Nicht für sich beten, sondern die große, große Verheißung der Fürbitte. Gebet ist ein Mensch, ein Weg, Mensch zu lieben. Wir haben das schon von dir gehört. Wenn wir Menschen lieben, möchten wir so viel mehr für sie tun und von uns geben. Und dieser Wunsch bringt uns zum Gebet. Fürbitte ist die höchste Klasse der Nächstenliebe. Mehr kannst du gar nicht tun in Sachen Nächstenliebe, als für einen Menschen zu beten. Fürbitte! Glücklich der Mensch, der einen Menschen hat, der für ihn betet. Nach 3 Krebsoperationen und vielen Chemos ging es mir hundsmiserabel. Ich wollte doch gar nicht mehr leben. Ich war fix und fertig, hatte keinen Lebensmut von, und viele Menschen haben davon gehört. Auch meine gute, liebe Heimatgemeinde Wehna, und sie haben für mich gebetet. Und wisst ihr was? Es hat genützt. Ich durfte weiterleben. Auch mit Schwierigkeiten noch, die Chemotherapie ist noch nicht zu Ende. Aber Gott hat wohl noch gesagt, du hast noch einen Auftrag, Klaus Meyer, Evangelium predigen, weiterleben. Jesus macht uns wirklich Mut, füreinander zu beten. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Bitte, lasst nie nach. In sogenannten Baptistengemeinden, nee, nicht in genannten Baptistengemeinden, gibt es immer eine Sache, die kommt in allen Baptistengemeinden bis heute vor. Das sind die sogenannten Bekanntmachungen. Kam ja heute auch vor, ne? Und manche, gerade Jüngere, sagen, ach, jetzt fängt der all wieder an, das dauert wieder so lange. Und der ist krank und das muss sein und das muss sein. Die hört ja gar nicht auf, da vorne zu babbeln. Wann ist er denn endlich fertig oder sie fertig? Die Bekanntmachungen waren in der Urgemeinde Mittelpunkt des Gottesdienstes, nicht die Predigt, sondern es heißt ja auch, mitzuteilen, vergesst nicht. Mitzuteilen, vergesst nicht, wie es den anderen geht. Ich hoffe, dass ihr immer lange Bekanntmachung habt in dieser Gemeinde und genau zuhörtet, denn da kommen die für mit dem Gebetsanliegen sehr, sehr stark. Und dass er lange denn dafür betet. Manchmal höre ich immer so ein bisschen, ich will nach ihm kurz beten. Einen habe ich mal unterbrochen. Nee, kann auch lang sein. Das ist so eine Floskel, ne? Wir wollen mal eben noch kurz beten. Hast du das auch schon mal gesagt? Ist doch ein Blödsinn. Dauert uns das Gebet immer zu lange? Doch niemals. Kann die Predigt ruhig ausfallen? Die ist doch nicht so wichtig. Fürbitte. Bitten um den Freund, der kein Brot hat. Und dann geht los. Und die zweite Geschichte, die noch erzählt, und sie ist sehr merkwürdig. Wo ist unter euch ein Vater? Sitzen unter uns Väter? Mal eben zeigen, sind hier Väter? Oh ja, gut, dann hört zu. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn er um einen Fisch bittet, heute war er mehr um was anderes, eine Schlange für den Fisch gibt? Oder wenn er um Brot bittet, ihm einen Stein gibt? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür bietet? So schlecht ihr auch seid, gilt nicht für euch. Ihr wisst doch, was euren Kindern Gutes tut. Und gebt es ihnen, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Wovon redet Jesus hier? Von Steine? Skorpione, Schlange. Wenn das jemand sagen würde und seinen Kindern anbieten würde, wisst ihr, was das ist? Das gehört sofort zum Jugendamt. Das muss sofort eingeschaltet werden. Das ist Missbrauch des Kindeswohl, wenn ein Vater das tut. Unmöglich. Da muss das Jugendamt kommen, wenn das passiert. Denn so ein Verhalten ist kriminell und würde das Kindeswohl gefährden. Und Jesus sagt, wie viel mehr euer Vater wird euch das geben, was ihr braucht. Wie viel mehr wird euer Vater das braucht. Wenn ihr anklopft, wenn ihr Fürbitte macht, wenn ihr wirklich, wirklich anklopftet, wird euch euer Vater das geben. Und nicht eine Schlange dafür, was Schlechtes dafür. Jemand unterbrach mal genau dieselbe Predigt, gehalten in Augustin, der unterbrach mich plötzlich in der Predigt. Ist ja auch nicht schlecht, wenn man mal unterbrochen wird. Und wenn Gott nicht hört, Klaus Meyer? Ja, da hat er das Richtige gefragt. Ich sage, Gott erhört jedes Gebet. Guckt er mich so an und alle Mann wartet auf die Antwort. Ich sage, es gibt drei Arten von Gott, jedes Gebet zu erhören. Erstens ja, zweitens nein, drittens warte. Mehr Gift nicht. Auch Nicht-Gebetserhörung ist eine Gebetserhörung. Gott sagt nein. Wisst ihr was? Gott wünscht, gibt uns nicht, was wir wünschen, sondern immer nur, was wir brauchen. Du Herr, was ich brauche. Ich will nun schließen. Wir kommen von Pfingsten her, nicht lange her. Jesus endet diese Geschichte vom Beten, vom Vater unser, vom mir reicht's und ich gehe anklopfen, vom dem Vater, der alles gibt, wir kommen vom Pfingsten her, sagt er zum Schluss dieser ganzen Geschichte für mich etwas Merkwürdiges, also würdig zu merken. Wie viel eher wird der Vater vom Himmel kommen? Wie viel eher wird der Vater vom Himmel her denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Ist doch merkwürdig. Wie die ganze Geschichte vom Beten und Fürbitten aufhört mit dem dringenden Hinweis von Jesus, wie viel mehr wird er denen den Heiligen Geist geben, die darum bitten? Ja, habe ich den Heiligen Geist denn nicht empfangen bei meiner Bekehrung? Niemand kann Gott nennen ohne den Heiligen Geist. Ich habe doch den Heiligen Geist. Jetzt soll ich wieder darum bitten? Ja. Im Epheserbrief steht eine Geschichte. Dort sagt der Apostel Paulus, werdet immer wieder voll Heiligen Geistes. Und die griechische Grammatikform, Neues Testament ist ja griechisch, die griechische Grammatikform ist ein sogenannter Aorist. Das bedeutet, dieses Gebet um den Heiligen Geist soll nie, nie, nie aufhören. Wir brauchen es jeden Tag. Füll mich neu mit Heiligem Geist. Stell dir mal vor, du gehst, bevor du in diesen Gottesdienst gehst, füll den Pastor mit neuem Geist, füll unsere Gemeindeleitung voll mit neuem Geist, füll alle Mitarbeiter mit neuem Geist und alle sogenannten Randglieder und alle, die nicht mehr kommen, füll sie mit neuem Geist, Jesus, rühr sie an, mach sie lebendig. Gefüllt mit neuem Geist bedeutet ja, richtig lebendig werden. Ja. Wie zeigt sich das denn, voll des Geistes und lebendig werden? Rappel ich dann so ein bisschen rum und mach viel dieses hier und rappel und zappel dabei rum? Was ein Gezappel in manchen Gemeinden. Oha, das ist nichts für mich. Das ist gar nichts für mich. Voll des Heiligen Geistes, und das könnt ihr mal selbst studieren, zeigt sich in der großen Liebe zu seiner Gemeinde. Wie betest du für deine Gemeinde in Elisabethfehn? Darin zeigt sich deine Liebe. Wann lagst du das letzte Mal vielleicht ein oder zwei Stunden auf Knien und hast für diese Gemeinde gebetet? Hat sie das nötig? Hat sie immer nötig. Hat sie immer nötig. Wie viel erwartet noch ihr von Gott, was er tun will? Martin Luther sagt zur Fürbitte: Der Himmel ist voll. Der Himmel ist voll. Lasst ihn uns plündern. Das ist Fürbitte. Jetzt muss ich Amen sagen, ich kann nicht mehr. Amen.